der Elbphilharmonie-Podcast von BYTE-FM.
Heute mit Götz Bühler am Mikrofon und einer Ausgabe zu Miles 100, der Geburtstagsfeier zum anstehenden 100. Geburtstag von Miles Davis in der Elbphilharmonie mit 5 Konzerten und viel, viel mehr, nämlich auch noch sehr vielen seiner stilprägenden Alben. Kaum jemand hat den Jazz so sehr geprägt wie der Trompeter Miles Davis. Als Klangkünstler, Trendsetter, Stilikone, so kann man es lesen auf der Seite der Elbphilharmonie. Tatsächlich war er sicherlich der erfolgreichste, bekannteste und möglicherweise auch wichtigste Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts, dieser Prince of Darkness und all die anderen schönen Titel, die er so hatte, um ihn und seine Musik und natürlich um die 5 sehr unterschiedlichen Konzerte des Mannes, der bei der Erfindung des Cool Jazz und Bebop und Jazzrock und modalem Jazz und so viel mehr dabei war und Pate gestanden hat, geht es hier in diesem Elbphilharmonie-Podcast. Dieses Stück heißt All Blues und kommt aus Kind of Blue, dem wahrscheinlich erfolgreichsten Jazz-Album aller Zeiten, das sogar der Kongress in eine Liste aufgenommen hat, der ewig währenden Kulturgüter oder so ähnlich. Aber man hat mich gebeten, nicht zu nerdig zu sein, obwohl das bietet sich eigentlich an bei jemandem wie Miles Davis. Aber es gibt eine Autobiografie mit Stanley Crouch, es gibt ein neues Buch von Stefan Henz, das auch sehr lesenswert ist. Und es gibt allein schon die sehr umfangreiche Miles 100 Website, auf der sehr vieles zu Miles Davis steht, der eben vor 100 Jahren, knapp 100 Jahren, Ende Mai wäre er 100 geworden, geboren wurde und den Jazz geprägt hat wie kaum ein anderer. Er kam, um es ganz kurz zu machen, nachdem er schon, glaube ich, mit 9 eine Trompete bekommen hatte, nach New York, eigentlich um dort an der Juilliard zu studieren. Aber eigentlich wollte er Charlie Parker und Dizzy Gillespie finden. Sein Kumpel Clark Terry hat ihm erzählt, dass die beiden die wären, die diese Bebop-Musik machen. Und da wollte er unbedingt teilhaben. Und das passierte relativ schnell. Deswegen hier gleich zu Anfang mal so weit, weit zurück in einen Teenager-Miles mit Charlie Parker und Billy's Bounce. Billy's Bounce, ein Stück von Charlie Parker, das er mit seinen Reboppers aufnahm 1945. Und zu diesen Reboppers gehörte eben auch ein damals gerade 19-jähriger Miles Davis, der, wie gesagt, eigentlich in New York war, um zu studieren. Aber naja, das tat er auch. Er war tatsächlich derjenige, der zu Dizzy und all diesen anderen großen Reboppern oder eben Beboppern ging und ihnen sagte, ihr müsst auch mal Stravinsky hören und all diese Sachen. Da gibt's viel, was wir machen können, was wir besser machen können in unserer Musik, wenn wir von denen lernen. Irgendwann, lange Rede, kurzer Sinn, traf er auf einen gewissen Gil Evans, der auch aus der Schule des europäischen Komponierens kam, aber Jazz liebte und die Verbindung suchte. Aus den Sessions, die damals aufnahmen, den allerersten unter dem Leadership von Miles mit Gil Evans, entstand ein Album, das später Birth of the Cool hieß, das aber erst lange nach den Aufnahmen erschien. Und dieses Birth of the Cool, das war die erste große Visitenkarte von Miles Davis. da kam man nicht mehr an ihm vorbei. Da war klar, der Mann ist etwas ganz, ganz Besonderes. Er hat viel gearbeitet mit Gil Evans über 20 Jahre hinweg, von diesen Birth of the Cool Sessions über Porgy and Bess und Sketches of Spain und Miles plus 19, Miles Ahead. Und natürlich kommt auch im Rahmen des Miles 100, der Miles 100 Konzertserie in der Elbphilharmonie, Sketches of Spain vor. Allerdings Two Sketches of Spain mit der NDR Big Band. Klaus Stötter, Pablo Martin Caminiero und viel mehr am 6. Mai im großen Saal der Elbphilharmonie. Wir hören jetzt ein Stück aus den ursprünglichen Sketches of Spain, bei denen man sehr schön die Veränderung des Sounds hört. Eben noch dieser sehr energische 19-jährige Miles ohne Mute. Und jetzt mit Mute, also Harmon Mute, mit diesem Dämpfer da vorne, mit seinem ganz eigenen Sound bei Will-O-The-Wisp von Sketches of Spain. Miles Davis und Gil Evans von Sketches of Spain. Mir bleibt die Sprache weg bei all dieser Schönheit. Was für ein Album. Und das ist nur eines von vielen, die diesen Effekt auslösen. Zumindest bei mir und bei vielen hunderttausend anderen auch. 1960 erschien Sketches of Spain und eben nicht nur eines der Konzerte in der Reihe Miles 100 in der Elbphilharmonie, sondern auch natürlich Teil des großen Schallplattenmarathons. Zusammen mit einigen Menschen, die sich mit Sounds sehr, sehr gut auskennen, werden Schallplatten gespielt, ausgewählte Alben, 64 aus über 40 Jahren, einige davon aus meiner privaten Sammlung. Und zwar mit einem ausgeklügelten Timetable. Und Sketches of Spain kann man zum Beispiel am 3. Mai um 14 Uhr bis 14.43 Uhr hören. Das ist eintrittfrei sogar tatsächlich. Und das alles in der Elfi im Kreisspeicher. Ja. Direkt danach, 14.43 Uhr, ein Jahr gesprungen und schon in einem völlig anderen Sound, in einer völlig anderen Besetzung natürlich, bei Someday My Prince Will Come. Ein Album, das wie so viele von Miles lustige Entstehungsgeschichte hatte. Anscheinend gab es erst so Unzufriedenheiten und dann sagte Miles, ah, ich brauche doch John Coltrane wieder, mit dem er damals schon sehr eng war und meinte, komm, wir lass uns einfach die Musik aus diesem Walt Disney-Film, den kennst du doch, Schneewittchen und die sieben Zwerge, hast du bestimmt gesehen. Komm, da ist diese schöne Melodie, die nehmen wir jetzt einfach neu auf. Und schon wieder schuf er einen absoluten Klassiker, der lustigerweise über Jahrzehnte im New Yorker Soul-Radio, ich glaube es war WBLS oder Kiss FM, als Hintergrundmusik für die Quiet Storm-Sendung lief. Und jetzt gleich wird man wissen, warum. Das beruhigt sofort und versetzt in echt andere Sphären. Walt Disney bitte mal ganz kurz außen vor lassen. Hier sind Miles Davis, John Coltrane, Wynton Kelly, Paul Chambers und Jimmy Cobb und ein bisschen Hank Mobley auch. Someday my prince will come. Someday Someday My Prince Will Come. Miles Davis, und der ebenfalls in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiernde John Coltrane. Natürlich geht diese Geburtstagsfeier, diese doppelte, auch an der Elbphilharmonie und dem Miles 100 nicht ganz vorbei. Terence Blanchard und Ravi Coltrane werden diese Geburtstage gemeinsam feiern. Am 30.06. in der Elbphilharmonie, natürlich im großen Saal, diese doppelte Geburtstagsparty. Und ja, Ravi Coltrane ist tatsächlich der Sohn von John Coltrane, und er selbst ist auch ein großartiger Saxophonist. Und Terence Blanchard, das muss man vielleicht auch gar nicht erwähnen, ist ein unfassbarer Trompeter, aber trotzdem für jeden Trompeter, für jede Trompeterin muss es eine echte Herausforderung sein, in diese Fußstapfen zu treten. Nicht, weil Miles der größte Virtuose war, nicht, weil er der Beste war, sondern weil er Miles war, weil er alles zusammen war. Und das wird sicherlich gleich noch jemand besser erklären können als ich, oder zumindest den Versuch starten. Der schon angekündigte Bill Evans kommt bald hier zu Wort. Einige werden jetzt vielleicht denken, woher hat er ein Interview mit Bill Evans? Aber das wird sich gleich aufklären. Also nochmal kurz zurück: Das Konzert am 30.06. mit Miles und Coltrane und ihren Erben Terence Blanchard und Ravi Coltrane. Vielleicht spielen sie auch Someday My Prince Will Come. Wer weiß. Auf jeden Fall wird das Album gespielt werden im Rahmen dieses Miles 100 Marathons um 14.43 Uhr am 3. Mai. Und am Tag drauf, so schnell kann es gehen, sind wir schon Ende der 60er Jahre, nämlich bei Bitches Brew. Das war nicht das erste Album in dieser Art, aber das konsequenteste. Er hatte vorher schon mit Joe Zawinul, mit sehr viel Joe Zawinul, der hat nämlich die ganze Musik geschrieben eigentlich, aber gut, das ist jetzt wieder zu nerdig, In a Silent Way gemacht. Und dann kam eben Bitches Brew, und das war der Wahnsinn. Niemand hatte damit gerechnet, schon gar nicht sein Label, und niemand hatte damit gerechnet, dass diese Art von Musik irgendwie erfolgreich sein könnte. Also alte Mitstreiter wie Wayne Shorter waren dabei und Ron Carter auch, und dazu Benny Maupin, Joe Zawinul, dann Larry Young und Chick Corea. Das sind alles Riesennamen in der Jazzwelt. Das Staunen war groß. Und so ging es weiter. John McLaughlin, Dave Holland, Lenny White, Jack DeJohnette, Don Elias, Billy Cobham, Ayrton Moreira und etliche mehr fanden sich da im Studio ein, um dieses Album aufzunehmen. Ein wahnsinniges Werk, das man eigentlich komplett hören muss und natürlich, wie gesagt, auch kann, am 4. Mai um 18.35 Uhr im Rahmen des Miles 100 Marathons. Aber wir hören jetzt wenigstens kurz rein in diesen ganz neuen Sound, perfekt für die 70er, Miles Runs the Voodoo Down von Bitches Brew. Miles Runs the Voodoo Down von Bitches Brew, 1970 erschienen, und eines der vielen, muss man sagen, Meilensteine-Alben von Miles Davis, der bei Miles 100 in der Elbphilharmonie anlässlich seines anstehenden 100. Geburtstag, den er natürlich nicht mehr erleben wird, in der Elbphilharmonie gefeiert wird. Und nun, wie versprochen, exklusive O-Töne von Bill Evans. Und da ich das jetzt so sage, wissen wahrscheinlich einige ExpertInnen schon, dass es sich hierbei nicht um den Pianisten handelt, der lange mit Miles gespielt hat und instrumental in vielen Teilen seiner Karriere war, sondern um den Saxophonisten Bill Evans, der allerdings auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in Miles Leben und Karriere gespielt hat. Denn Direkt aus der Schule 1980 war er es, der Miles Davis aus seiner fünfjährigen Frührente herausholte. Tatsächlich erschien 1975 mit Agatha, glaube ich, das letzte Album von Miles Davis und dann war erstmal Schluss. 5 Jahre lang. Für einen der wichtigsten und größten und erfolgreichsten Musiker des Jazz der damaligen Zeit und nicht nur der damaligen Zeit, der fast 30 Jahre bis dahin. Man kann sich vorstellen, dass es so einige gab, die dachten, ach, es wäre doch jetzt vielleicht mal wieder Zeit, dass Miles was Neues macht. Vielleicht auch seine Plattenfirma. Aber es brauchte eben Miles selbst Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, um darauf zu kommen, dass es jetzt vielleicht doch wieder etwas gäbe, was er zu sagen hätte. Er rief seinen Freund und früheren Mitmusiker Dave Liebman an, der mittlerweile Professor war, und fragte, ob er nicht irgendjemanden in New York kennen würde, der ihm beim Zusammenstellen einer neuen Band und beim Finden eines neuen Sounds helfen könne. Und das war genau dieser Bill Evans. Und nach einem kurzen anfänglichen Telefonat gab es dann ein erstes Treffen. Und davon berichtet jetzt dieser damals 22-jährige Bill Evans in einem sehr schönen O-Ton, den ich extra für dieses Mixtape aufgenommen habe.
Er war damals erst 54 und wirklich fit. Er war wirklich nicht alt und er sah gut aus, genau wie der Typ auf all den Plattencovern.
Were you nervous though?
Ich war extrem nervös. Als er die Tür öffnete mit dieser dunklen Sonnenbrille, dachte ich nur, wow, dieser Typ sieht genauso aus wie Miles Davis. Und ihm gehörte übrigens das ganze Haus. Es war ein Brownstone an der 77. Straße. Also ging ich rein und er sagte, pack dein Horn aus. Und Bobby Irving, also Robert Irving der Dritte, der zufällig da war, weil sie planten, demnächst ins Studio zu gehen und etwas aufzunehmen, spielte mit mir einen Blues und Miles meinte nur, wenn ich Saxophon spielen würde, würde ich gerne genauso wie du spielen.
Bill Evans war das über dieses allererste Treffen mit Miles Davis 1980, muss es gewesen sein. Die beiden haben unfassbar viel Zeit miteinander verbracht, mehr als fast alle anderen Musiker, ja nicht MusikerInnen, das muss man nicht gendern, das waren hauptsächlich Männer zu der damaligen Zeit, überhaupt mit Miles, denn er war fast jeden Tag bei ihm, um Musik zu hören und um zu besprechen, wie es irgendwie weitergehen sollte, was man denn noch machen könne, wer die richtigen Musiker für die neue Band wären. Aber wie Bill Evans auch zu berichten weiß, Miles war eben first and foremost ein unfassbar toller Leader.
Er wäre ein Leader geworden, wenn er meinetwegen Elektriker geworden wäre. Er hatte diese Art. Und er hatte Menschen um sich, die genau das tun konnten, was er brauchte. Wenn man ihm in einer bestimmten Situation nicht weiterhelfen konnte oder er dachte, man würde seine Zeit verschwenden, dann war man einfach nicht mehr um ihn herum. Er traute mir und meinem Urteil. Aber er meinte auch immer, sobald du jemanden vorschlägst, der mir nicht gefällt, werde ich dich nicht mehr fragen. Ich schlug ihm Marcus Miller vor und er meinte, guter Vorschlag. Ich schlug Mike Stern vor, guter Vorschlag. Er wollte noch einen weiteren Gitarristen haben und ich dachte ein wenig nach, denn es gab eine Menge gute Gitarristen in New York zu der Zeit, bis mir John Scofield einfiel und ich ihn vorschlug. Auch das fand er einen guten Vorschlag.
Genau das war es, was da damals passierte. Miles fragte den jungen Bill Evans, ob er nicht Musiker kennen würde. Und der Marcus, der da erwähnt wurde, war natürlich kein geringerer als Marcus Miller, mittlerweile selbst ein Superstar im und jenseits des Jazz. Und dann noch Mike Stern an der Gitarre und er wollte einen weiteren Gitarristen und das war John Scofield. Und so entstand eine neue Band, ein neuer Sound und Miles kam zurück. Wir hören jetzt allerdings noch nichts von dieser Band, sondern von einem weiteren Trompeter, der den Miles geben wird, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie schon so in der Tradition steht und in seine Fußstapfen treten wird im Rahmen von Miles 100 in der Elbphilharmonie. Hier ist Ambrose Akinmusiri von seinem neuen Album mit Mary Halverson. Peter Ambrose Akinmusiri mit der Gitarristin Mary Halverson von deren gemeinsamen neuen Album Slow-Mo Neon Luminate Hoverings. Ich denke, da erkennt man schon die Nähe zu Miles und zu Bitches Brew und dazu Musik nach vorne zu bringen und weiter zu denken. Übrigens natürlich gibt es auch ein Bitches Brew gewidmetes Konzert mit Bobby Previtt und vielen ganz tollen lokalen MusikerInnen, mit José Francisco Pérez Colón an der Violine, Clémence Manacher Flöte, Lasse Gold Saxophon, Michael Kammer Saxophon, Fabian Rucker an der Bassklarinette, Lisa Stick Posaune und von Toy Toy ausgeliehen Alex Eckert an der Gitarre, Danny Seidel Keyboard, Brad Jones Bassgitarre und der Leader an den Drums. Er macht das schon ziemlich lange und immer wieder. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Bitches Brew Reimagination. Aber zurück zu Ambrose Akinmusiri. Der gibt nämlich tatsächlich das allererste Konzert im Rahmen von Miles 100 mit dem Brussels Jazz Orchestra. What's Not There? A New Perspective on Miles. In der Elbphilharmonie am 3. Mai ab 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, eine ganz besondere Feier dieses 100. Geburtstags. Hier nochmal vielleicht auch in diesem Rahmen ein ganz interessantes Zitat zu Miles Davis von dem eben schon erwähnten Bill Evans.
Er war ein Genie, wenn es darum ging, dieses Image zu schaffen, diese Aura. Er wusste, dass die Menschen ihm an den Lippen hängen. Wenn er also sagte, es ist das, was zwischen den Noten ist, das zählt, reagierten die Menschen begeistert. Wow, Gott hat gesprochen. Und vielleicht sind einige dieser Phrasen wahr, aber ich stand dabei oft im Hintergrund und dachte, jetzt geht das wieder los. Trotzdem war es natürlich unfassbar, was er in seinem Leben erreicht hat. Alles kam zusammen. Es war wie ein Lottogewinn. Und zwar in jeder Beziehung. Aber man muss eben auch bedenken, dass er einen wirklich anderen Sound auf der Trompete erschuf. Was seinen Sound mit Dämpfer und auch seinen regulären Trompetensound angeht, meinte Gil Evans immer, das war wirklich sein eigener Sound. Nun, wie viele Musiker oder Musikerinnen können das von sich behaupten? Und er hatte dieses Talent, neue Sachen zu erdenken, die seine Musik voranbrachten und interessant hielten. Aber das war auf der anderen Seite natürlich auch ein Fluch für ihn, denn er fühlte natürlich diesen Druck, immer etwas Neues abliefern zu müssen. Darüber haben wir oft geredet. Und uns wurde klar, dass man eben nur die Musik machen kann, die einen inspiriert. Deswegen steht man morgens auf und geht ins Studio, um etwas wirklich Interessantes und Cooles zu machen.
Der Saxophonist Bill Evans, der 1980 instrumental dabei war, Miles Davis zurück in die Musikwelt zu holen und die Band für ihn zusammenstellte, mit Marcus Miller, Mike Stern, John Scofield unter anderem, die damals We Want Miles und viele andere schöne Alben aufnahmen. Und die Beziehung mit Marcus Miller, die ging ja noch bis zu Tutu und vielen anderen Sachen. Hier nochmal ein bisschen anderer Miles, auch modern, wieder mit Ambrose Akinmusiri, diesmal eindeutig in der Rolle des Miles Davis, auf einem Album, das Gregory Hutchinson, ein junger, wahnsinniger Schlagzeuger, aufgenommen hat, das wahnsinnig bitte nicht falsch verstehen, als Widmung an Miles Davis, gerade erschienen in einer Wahnsinnsbesetzung und eben
Ambrose Akinmusiri an der Trompete. Hier ist ein weiteres großartiges Stück aus dieser mehr oder weniger jazzrockenden Phase, Water Babies. Water Babies von einem neuen Album von Gregory Hutchinson mit Ambrose Akinmusiri, der das erste Konzert mit dem Brussels Jazz Orchestra in der Reihe Miles 100 geben wird. Hier in einer Aufnahme von diesem Stück, das Miles vor Bitches Brew, vor In a Silent Way aufgenommen hat, das aber die Plattenfirma erst Mitte der 70er veröffentlicht hat, 1976. Als da diese trockene Phase war, oder eben gerade nicht so trockene, also als die Plattenfirma Miles veröffentlichen wollte und diesen Mann irgendwie zumindest in den Verkäufen halten wollte. Hier eben zu hören Ron Blake, Jakob Roh, Emmanuel Michael, Gerald Clayton, Joe Sanders, Ambrose Akinmusiri und Gregory Hutchinson. Kind of Now heißt dieses Album. Ich habe schon Anfang erwähnt, dass es eine Reihe Konzerte gibt. Es beginnt eben mit Ambrose Akinmusiri und dem Brussels Jazz Orchestra. Ganz lustig mit diesem Zitat, What's Not There, A New Perspective on Miles. Dann kommt Bobby Previtt, Reimagines Bitches Brew, die NDR Big Band, Two Sketches of Spain. Ebenfalls Anfang Mai und dann erst Ende Juni Miles 100, Terence Blanchard und Ravi Coltrane. Und dann kommt natürlich ganz am Ende nochmal, sonst hätte es ja auch gar keinen Sinn ergeben, dass er dabei ist, eine Band mit dem vielgehörten Bill Evans. Und den hören wir jetzt nochmal in zwei, wie ich finde, sehr prägnanten und schönen O-Tönen. Beim ersten geht es darüber, wie Miles Songs geschrieben hat und vor allen Dingen auch, wie er sie betitelt hat.
Er schrieb keine Songs in der Art, wie man vielleicht einen Song für jemanden schreibt. So arbeitete er einfach nicht. Er ging damals mit dieser deutschen Frau namens Ursula aus und er wusste, dass sie sich gewertschätzt fühlen würde, wenn er sagte, dass er einen Song über sie geschrieben hätte. Es gab auch dieses andere Mädchen, mit dem er damals ausging. Also es gibt einen weiteren Song auf diesem Album namens Ada, verstehst du? Es gab wieder einen anderen Song, für den er einen Titel brauchte und er nannte ihn Fat Time. Das war sein Spitzname für Mike Stern. Er hat das Stück nicht für Mike geschrieben, er brauchte einfach nur einen Songtitel. Sorry Mike, aber so war das.
Ich denke, Mike Stern weiß schon, dass der Song irgendwie zwar mit ihm zusammenhängt, aber nicht so direkt für ihn geschrieben war. Am 9.7., das letzte Konzert in dieser Reihe Miles 100, natürlich schon ausverkauft, aber man weiß es ja nicht. Es gibt ja immer noch mal so die eine oder andere Restkarte. Also da findet Marcus Miller Presents We Want Miles statt in dieser Wahnsinnsbesetzung, die damals zumindest zum Großteil dieser eben gehörte Bill Evans zusammengestellt hat. Mit Russell Gunn an der Trompete, dem schon erwähnten Mike Stern, Gitarre, Brett Williams, Keyboard, Marcus Miller, Bassgitarre, Anwar Marshall und Mino Cinello, auch schon damals bei Miles gewesen. Jetzt fragt man sich natürlich, was spielen die da?
Ich habe keine Ahnung, was wir spielen werden, aber ich vertraue Marcus und er weiß es bestimmt schon ganz genau. Mike dreht gerade etwas am Rad. Ich habe noch keine Noten. Was ist da los? Ich meinte nur zu ihm, du wirst schon noch Musik bekommen und Noten, keine Sorge. Wir müssen uns eigentlich wirklich keine Sorgen machen, denn wir können alle spielen und wir können alle Noten lesen. Wir fangen am 25. Juni in Montreal an, dann sind wir in Istanbul und den kompletten Juli in Europa. Dann haben wir noch 4 Abende in San Francisco Ende September. Es wird ein großer Spaß. Es wird das erste Mal sein, dass Marcus, Mike, Mino, Sinelu und ich wieder zusammenspielen. Und das mit einigen Jungs aus der Band von Marcus. Es ist auch interessant, weil in den 45 Jahren dazwischen natürlich alle weitergemacht und ihr eigenes Ding gemacht haben.
fast 45 Jahre lang haben sie diese Musik nicht gespielt. Das stimmt nicht so ganz. Es gab wohl im letzten oder vorletzten Jahr im Blue Note mal schon so einen vorsichtigen Versuch, sich wieder dieser Musik zu nähern. Aber so und so gut eingespielt, Bill Evans sagt, wahrscheinlich wird man sie nie wieder so hören werden wie hier. Im Rahmen von Miles 100, Marcus Miller Presents We Want Miles am 9. Juli in der Elbphilharmonie im Großen Saal. Und das war der Elbphilharmonie-Podcast zu Miles 100, den 5 Konzerten und 64 Schallplatten, die zu hören sein werden im Rahmen dieser ganz besonderen 100. Geburtstagsfeier des Universal-Jazz-Stars Miles Davis in der Elbphilharmonie. Götz Bühler bedankt sich fürs Zuhören.
Der Elbphilharmonie-Podcast von BYTE-FM. Abonniere den Podcast jetzt, um keine weitere Folge zu verpassen. Der Elbphilharmonie-Podcast von BYTE-FM, überall dort, wo es Podcasts gibt.